Hallihallo, liebe Zuhörer, liebe Jets-Gemeinde, herzlich willkommen zu unserem kleinen veganen, laktose- und glutenfreien Familienpodcast. Ja, jetzt wundert ihr euch, ne? Ihr sagt nicht der Butch an, sondern der Udo macht heute das Intro. Ja, ich will auch mal endlich zu Wort kommen, deswegen habe ich heute gesagt, der Butch muss draußen bleiben und ich mache den Podcast heute alleine mit unserem Studiogast. Nein, ist nicht ganz richtig. Der Butch ist verhindert oder hat Lampenfieber oder wahlweise auch Vorhautflimmern. Das könnt ihr euch aussuchen. Ja, jetzt habe ich keinen zum Beschimpfen. Dann muss ich ja direkt hier den Studiogast begrüßen. Wen habe ich denn hier heute? Wir haben es ja jetzt auch schon verraten, dass der Philipp Westphal, langjähriger Spieler und inzwischen langjähriger Headcoach oder langjähriger Trainer der U19 der Jets und inzwischen auch Headcoach. Hallo Philipp!
Hallo Udo, ich grüße dich. Herzlichen Dank für die Einladung zu dieser gesunden Veranstaltung.
Ja, schön, dass du da bist. Ja, ich hatte kurz so einen Reflex und wollte dich jetzt beschimpfen mit irgendwelchen obskuren Bezeichnungen. Das lasse ich jetzt einfach mal weg.
Ach, hättest du ruhig machen können.
Nee, du bist viel zu nett. Außerdem, dich kriege ich mir gar nicht aus der Ruhe gebracht. Du hast ja Laktatwerte wie ein Panda-Bär immer. Ich bewundere das ja immer. Du bist ja so mit der ruhigste Coach, den ich kenne bei den Jets. Wie machst du das?
Boah, das ist eine gute Frage. Ich habe ja alles so erlebt, von Coaches, die sehr, sehr ruhig sind und bis Coaches, die sehr laut waren, in der langen Zeit jetzt, die ich mit Football zu tun habe. Und ja, es war irgendwie so mein Weg. Ich bin so sonst auch eher ein ruhiger Mensch oder ein sehr gelassener Mensch. Natürlich auch für die ein oder andere Zote stehe ich gern zur Verfügung. Das weiß jeder, aber... Nee, ist halt so. Ich finde das immer ganz gut, wenn im Coaches-Kreis einer Mannschaft auch Laute sind. Das muss man, glaube ich, vom Football haben.
Ja,
absolut.
Richtig, ja. Das macht die Mischung auf jeden Fall.
Aber so im Großen und Ganzen braucht man dann einen ruhenden Pol irgendwie und das, ja, das versuche ich dann halt immer auch ein bisschen umzusetzen.
Naja, da gibt es genug Anekdoten. Ich wollte auch nie ein Coach sein, der schreit oder so, aber bin ich auch, glaube ich, die meiste Zeit nicht gewesen, aber auch ich habe schon das Clipboard auf den Boden geschmissen und die Blätter über das ganze Spiel verflatterten und habe da irgendwelche Leute angeschrien. Football ist halt emotional. Aber du hast ja tatsächlich diese tibetanische Mönchsruhe halt, wie der Dalai Lama. Das ist schon beneidenswert.
Ja, ja, das bedeutet nicht, dass ich nicht auch mal innerlich ein bisschen koche oder mich aufrege. Oder meine Jungs haben das auch schon mal sicherlich mitgekriegt, dass ich ein bisschen lauter geworden bin. Dann wissen die aber auch direkt, dass es ernst ist. Das ist das Gute.
Oh, scheiße. Kernschmelze bei Philipp. Jetzt wird's ernst. Okay, Philipp, aber fangen wir mal chronologisch an. Du bist ja auch schon sehr lange bei den Jets. Ich kann mich auch erinnern, wie du damals gekommen bist. Du hast ja den kleinen schwarzen Fleck, dass du nicht in Troisdorf angefangen hast zu spielen. Du hast auch nicht die Gnade der Geburt im Rhein-Sieg-Kreis. Ich erinnere mich dunkel, du kamst von woanders. Wie kamst du denn zu den Jets und wann war das, Philipp?
Ja, das ist richtig, Udo. Ich bin tatsächlich gestartet in mein Football-Leben bei einem anderen Verein. Das ist eine ganz nette Anekdote. Das muss 1991 gewesen sein. Ich kann das gar nicht mehr so richtig verorten. Das ist schon so urig lange her.
Scheiße, ne? Da verschwimmt alles. Geht mir auch immer so.
Aber ja, ich bin damals mit meinen beiden Kumpels, Tom und Axel Manns, die nicht verwandt oder verschwägert sind, sondern nur gleich heißen.
Diese Frage hat mich tatsächlich schon immer interessiert, ob die nicht doch irgendwie verwandt sind. Aber die kommen aus demselben Kuhdorf wie du oder was? Oder wie? Woher kennt ihr euch? Von der Schule?
Ja, richtig. Also Axel und Tom, das war so Clique, Gemeinschaft, Freundeskreis. Mit Tom war ich in einer Stufe, habe auch zusammen den Abschluss gemacht. Ja, das war einfach eine tolle Zeit, eine tolle Jugendzeit. Eine coole Truppe. Und wir haben, wenn wir nicht irgendwie um die Häuser ziehen wollten, den Weg gesucht in die Videothek.
Ja, damals gab es YouPorn noch nicht, ne?
Ja, richtig. Oder Netflix, hätte ich jetzt gesagt. Aber das kann man beides benutzen. Als Leute da draußen, Videothek ist sowas wie Netflix. Nur da ist man hingefahren und da hat man so zwei, drei kleine schwarze Dinger sich ausgeliehen. Das nannte sich Videokassette. Und die musste man zurückgespult zurückbringen.
Herrlich, ja, das werden von unseren Zuschauern tatsächlich Zuhörern tatsächlich nicht mehr alle kennen. Halt, ja. Und ich kann mich auch gut erinnern, wie ich damals mit 16 mich da auch immer in den verbotenen, mit Sichtschutzwänden abgeschirmten Erwachsenenbereich mal reingezwängt habe halt. Und heute kannst du sowas alles mit einem Klick, musst nur bestätigen, dass du 18 bist, im Internet dir alles anschauen. Ja, ja, schräge Zeiten damals halt. Ja, ja, Hermann Bandits, ja genau. Okay,
genau, erzähl. Wir marschierten dann da die Stufen zu der Videothek hoch und da war tatsächlich an der Eingangstür so ein Werbeplakat mit so einer Uncle Sam-Figur drauf, We Want You, so wie man das kennt und sich vorstellt, gern genommenes Format. Und ja, da ist tatsächlich damals in Link da beginnend, wer sich ein bisschen auskennt, das ist Overath, Tal gefolgt ins Bergische ein Stück weiter rein und dann einmal über die Höhenzüge. Da hat sich eine ganz neue Footballmannschaft geformt. Das waren dann später die Hermann Bandits. Das war damals noch nicht klar, dass es dieser Verein, dass er so heißt. Und das waren Recken von den Bergischen Löwen Remscheid, die dir wohl bekannt sind, Udo.
Ja klar, sehr gut. Löwensenf, ja.
Genau, der aufmerksame Podcast-Zuhörer weiß Bescheid. ja, und die hatten sich unlängst aufgelöst. Ja, und da formierte sich um damals Mark Dentley und so einige andere Haudegen, die schon das Footballspiel damals schon einigermaßen lange gemacht haben.
Ja, formierte sich ein neues Team. Ich muss nochmal einhaken, sind das dieselben Bandits, die dann später die Oberberg-Bandits wurden?
Ja, richtig. Ja. Es war dann tatsächlich so, dass wir 92 in den Spielbetrieb gegangen sind, nach einer Vorlaufphase und Recruiting, also so eine wirklich so eine ganz, ganz wüste Mischung aus Veteranen. Das war echt eine coole Truppe, muss man ehrlich sagen. Und ganz neuen Leuten, die noch nie vorher Football gespielt haben und da ganz verwundert waren, was das da alles so bedeutet, was da auf dem Platz stattfindet. Naja, und der Spielbetrieb wurde dann 92 angestrebt. Und deswegen kam es dann auch zu dem Hämmern Bandits mit Ä. Da haben immer die meisten geglaubt, ihr könnt kein Englisch und schreibt Hämmern vom Hammer her kommt mit Ä, ist aber nicht so. Hämmern war dann ein Sportverein, also quasi ein Vorort von Wipperfürth, das Dörfchen Hämmern. Und dort gab es dann eine Vereinsanbindung, weil man musste ja, um in den Spielbetrieb reinzukommen, für den Verband halt ja entweder ein eigenständiger Verein sein oder eine Sportabteilung eines Vereins. Und so kam es zu dem Namen. Und dann bin ich mit Tom und Axel, ja, wir sind jahrelang nach Wipperfürth dann hochgependelt, 45 Minuten über Land. Und die Jets waren 15 Minuten entfernt. Aber irgendwann hatte man dann so ein bisschen Blick für die Landschaft und dann war man erstmal so, naja, du hast jetzt hier gerade angefangen, Football zu spielen und Jets spielen zweite, erste Liga.
Das war ja klar, quasi auch eine kleine Filiale von den Jets. Ich glaube, da haben ja so einige von uns später auch nochmal gespielt und mal wieder gespielt. Der Dirk Friese, ja. Der Mogli, der Ingo Henke. Ich glaube, da sind so einige Jets, haben sich ja nachher nochmal zur zweiten Karriere dahin verirrt. Ich habe das so im Kopf, glaube ich, ja.
Also da gab es so ein bisschen Austausch, auch Frank Pischke kann man zum Beispiel nennen, der jetzt in der U16 mitcoacht als Spielervater. Okay. Diese echt coole Truppe, Hermann Bandits, die ist dann irgendwann, das war aber nach meiner Zeit, von Wipperfürth wieder weggegangen und kam dann hier eher wieder in die Nähe nach, ich glaube, Vilkerath als Spielort, also gar nicht weit weg, also quasi Overath. Und ja, Dirk Friese, genau, ist einer von denen, der auch in beiden Teams gespielt hat. Mhm. Ja, und ich bin dann 97
war es.
Okay, Ende 97 bin ich gewechselt zu den Jets. Genau, das war auch eine wohlplatzierte Geschichte.
Wie kam es?
Ja, als Sauer federführend, so ein bisschen zumindest war der Mittler, kann man sagen. Ich war 95, 96 für die Bandits Schiedsrichter. Man muss ja Schiedsrichter melden als Verein oder Schiedsrichter haben. Und habe für die Bandits den Schiedsrichter gemacht. Es war auch super, war auch eine tolle Region, die Region Süd hier in NRW. Und dann habe ich natürlich Heinz Sauer kennengelernt und die anderen Schiedsrichterkollegen. Und es gab ja dieses Jahr der Abstinenz für die Jets und den Neuaufbau, der dann begonnen werden sollte. Und eigentlich gab es ja mit Matthias Hinzmann einen Quarterback bei den Jets, der schon seine Meriten schon damals verdient hatte und einen ganz großen Anteil an den Spielerfolgen der Jahre davor hatte. Nichtsdestotrotz hat man oder haben damals die Jets verantwortlich, also Heinz und Erik und so weiter, überlegt, dass sie ja, noch einen zweiten Quarterback schon irgendwie brauchen, wenn sie ambitioniert wieder starten wollen. Und Heinz kannte mich und ich bin mir nicht mehr sicher, ob er mich mal angesprochen hatte, als er ein Bandits-Spiel in Duisburg gepfiffen hatte, wo ich nur im Sand lag oder so ähnlich. Auf jeden Fall hatte er es ganz, ganz gut getimt und das war dann auch sehr verlockend. Ich glaube, es war sogar, das müssten wir mal fragen, eine Abordnung von den Jets auch zu einem Bandits-Heimspiel mal in Lipperfürth und haben dann da heimlich geguckt. Ja, und dann wurde ich gefragt und fand ich natürlich cool.
Du hast mit den Bandits in welcher Liga damals gespielt?
Ja, wir haben in der Aufbauliga oder in der untersten Landesliga, meine ich, angefangen. Und wir sind durchaus auch aufgestiegen, also waren nicht unerfolgreich, haben ein paar gute Jahre gespielt, haben uns auch gerangelt mit zum Beispiel Langenfeld Longhorns, die seinerzeit dann auch entstanden sind. Das war dann auch direkt so ein erster, ja, kann man sagen, so ein Derby-Gegner fast. Und wir sind also zumindest in meiner Zeit bis in die Oberliga aufgestiegen.
Okay, ja, das ist ja schon mal was halt. Ja, dann kamst du zu den Jets. War das erstmal ein Sprung? Ich weiß nicht, wo haben die Jets damals gespielt?
Naja, das war ja das
Ach,
Jahr
das war das, wo wir da
nach.
angefangen haben. Ja, richtig.
Genau,
Okay.
genau. Also es war klar, dass wir in der Oberliga anfangen. Und das war dann das Jahr 98, die Oberligasaison, wo es ja geglückt ist oder uns geglückt ist, den Jetskader einigermaßen zusammenzuhalten, eine ganz coole, gute Rumpftruppe zu haben, aber mit wirklich sehr erfahrenen Leuten, ein bisschen Nachwuchs, bisschen Frischblut war auch dabei. Ja, das war aus dem Stand weg direkt eine Saison. Ich weiß nicht, ging glaube ich hinterher darum, ob wir überhaupt Gegenpunkte kriegen. Also da haben wir so ziemlich alles platt
Ja,
gemacht. Wir sind dann relativ,
ich
relativ
erinnere mich.
schnell. Du warst ja auch dabei.
Ja, war Stadionsprecher.
Sind ja dann, ja, du warst ja hinterher auch wieder auf dem Feld dabei, also so ist ja
Ja,
nicht.
schon ein bisschen später. Ich glaube, 98 habe ich dann tatsächlich, 99 habe ich nur Stadionsprecher gemacht und 2000 bin ich dann zurückgekommen. Ich weiß, ich habe mit dir auf dem Feld gestanden, aber nicht am Anfang. Also das war erst später dann wieder. Eins meiner vielen 75 Comebacks, ja.
Naja, und dann, ja, und dann ging es dann halt wie bekannt erstmal aus der Oberliga wieder raus in die Regionalliga. Ich meine, die haben wir 2 Jahre gespielt, sind dann in die zweite Bundesliga aufgestiegen. Haben
Wann bist du
2000.
denn dann Starter geworden, halt?
Ja, ich bin da eigentlich ziemlich direkt Starter gewesen.
Okay.
Ja, von Anfang an eigentlich dann. Ich habe dann
Okay.
98 das erste Spiel dann, das war glaube ich ein Testspiel in Aachen. Das war noch ein ganz ergreifender Moment, weil ja schon auch die Jets so ein bisschen auf der Kippe standen, nachdem man sich zurückziehen musste. So habe ich das zumindest empfunden, so ein bisschen. Und dann haben wir es halt mit vereinten Kräften geschafft, dann da wieder dieses erste Spiel nach langer Zeit zu machen. Das war schon auch ein feierlicher Moment, das war echt cool.
Ja, stimmt.
Und haben dann da in Aachen, sind wir wieder zum Freundschaftsspiel angetreten, haben getestet. Und meine, ich habe dann relativ schnell den Staffelstab vom Matthias Hinzmann übernommen, der selber, ja, ich glaube auch Bock hatte, mal in der Defense zu spielen. Das war das eine.
Stimmt, der hat dann irgendwann
Dann
aus
war ich,
Safety gewechselt, ne?
genau, ja, dann habe ich halt
Doch.
übernommen und das halt auch jahrelang, ja,
Hatte auch ein bisschen
praktiziert.
Schulterprobleme, glaube ich, wenn ich mich recht
Ja.
entsinne, der Mattes damals, ne? Das passte dann so alles. Ja, dann sind wir schon mittendrin halt. Dann heißt das, bis wann hast du dann Quarterback gespielt, Philipp? Wie lange warst du aktiv auf dem Platz?
Ich habe bis 2006 gespielt, also die Saison 2006, zweite Liga Nord, war mein letztes Jahr. Eigentlich wäre ich fast schon das Jahr davor raus gewesen, aber 2006 war nochmal die Bitte, komm, unterschreib doch mal hier.
Haben wir nicht
Und
wieder lang genug belatschert?
ja, und dann war ich dabei und das war auch gut. Also der Plan war ja, oder man muss anders sagen, mit Mario Schmitz kam ja ein sehr, sehr erfolgreicher, sehr variabler, sehr mobiler Quarterback nach, den ich ja auch in der Jugend schon selber betreut und ausgebildet hatte. Und wir haben uns dann so langsam sukzessive ja, die Verantwortung übergeben, übertragen. Und er war dann da am Drücker zu der Zeit. Und dann war aber vor der 2006er Saison so ein bisschen die Sorge, was machen wir eigentlich, wenn der gute Junge sich verletzt? Mario war ja immer auch sehr mobil. Das war eine seiner Stärken aus meiner Sicht. dass er wirklich noch aus vertragten Situationen auch zur Not rauslaufen konnte.
Ja, genau.
Das trägt aber natürlich nicht dazu bei, dass man gesund bleibt zur Not. Und
Was
naja, so habe
natürlich
ich es.
nicht heißen soll, dass du nicht auch mal mobil warst am Anfang.
Ja, das stimmt. Aber
Okay. Jetzt haben wir es ja schon ein bisschen angeschnitten. Du sagtest ja vorhin schon, das Spiel in Aachen war. Was waren denn so deine greatest moments, auf die ich hier alle Gäste anspreche, weil es immer wieder schön ist, die zu hören? Was waren deine greatest moments als Spieler bei den Jets?
Wie lange haben wir Zeit, Udo?
Auch ich hatte viel Zeit, aber irgendwann bricht die Nacht herein. Nein, versuch dich mal innerhalb von 5 Minuten kurz zu fassen, genau.
Ja. Aufgabe. Ja, ich habe tatsächlich ja schon ein bisschen heute mal vorgearbeitet, weil ich wusste, dass es ja so ungefähr in diese Richtung geht. Ich habe mir wirklich so, sagen wir mal, drei, vier Sachen rausgesucht, die ich wirklich gut fand. Als Quarterback ist man ja schon so ein Stück weit auch immer im Mittelpunkt, aber man kann auch als Quarterback, denke ich, ein Highlight-Spiel haben, wenn es einfach cool läuft und gut ist. Und wenn man als Quarterback letztendlich gar nicht den großen Anteil hatte. Mein erstes Highlight war, wenn ich das jetzt zurückwärts gehe, 2006 in der Saison, wo ich dann tatsächlich nochmal gespielt habe und dass Mario sich auch dann verletzt hat in Lübeck, war dann ein Spiel gegen die Rebels, Berlin Rebels zu Hause im Aggerstadion. Ich weiß
Okay.
nicht, ob du dich erinnerst. Wir haben es 12 zu 7 gewonnen. Wir haben es 12 zu 7 gewonnen. Wir hatten auch 15 First Downs zu 7 First Downs gegenüber den Rebels. Wir sind immer über den Platz marschiert. Wir haben Rico Chatzimane Tuglu ist marschiert. Weiß nicht, ob David Renz noch dabei war, müsste ich nachgucken. Wir haben auch ein bisschen passmäßig sind wir vorne gekommen. Aber die Endzone, die war vernagelt den ganzen Tag.
Es gibt
Und
diese Tage.
wir haben gewonnen mit 4 Field Goals. Sven Meyer hat viermal aus durchaus auch anspruchsvoller Distanz viermal das Ding versenkt und die Rebels konnten das nicht kontern. Defense hat das gut gehalten. Und das war wirklich ein geiles Spiel. Also da stehst du hinterher auch im Abschlusshuddle und denkst dir, boah, da warst du dabei, wo wir sie mit 4 Field Goals niedergerungen haben. Und das ist auch ein echt geiles Beispiel, was ich auch meinen Spielern immer gerne erzähle, wenn es wieder heißt, müssen wir jetzt schon wieder Field Goals üben? Ja, müssen wir, weil es wichtig ist in dieser Saison.
Schönes Statement von einem Teamplayer, weil ich glaube, da gibt es Quarterbacks, die wären nach so einem Spiel auch echt angepisst, weil sie selber nicht gescored haben oder den Scoring Drive initiiert haben. Aber das ist ein Teamplayer, der auch sich darüber freuen kann. Sehr schön, ne, Philipp.
Ja, es ist ein Gemeinschaftserlebnis, also wie Football
Ja,
ja
ist es.
allgemein Gemeinschaftserlebnis ist. Ich will nicht verhehlen, dass ich auch nach Spielen schon mal auch angepisst war, wenn ich selber meine Leistung nicht gut gefunden habe. Das ist klar, aber das hat nichts mit Highlights empfinden zu tun. Ich habe noch ein Highlight, auch ein schönes Beispiel, Udo. 2001, Dresden. Wir waren es in der zweiten Bundesliga unterwegs, haben die lange, lange, lange Reise nach Dresden gehabt. Mit dem Bus, das ist quasi Weltreise, und haben dann dort gespielt in dem alten Rudolf-Habig-Stadion. Ausverkaufte Hütte, die gesamte, ich weiß nicht, was das ist, Ost-West-Tribüne, keine Ahnung, eine Tribünenseite war noch offen. Ausverkaufte Hütte, Flutlichtspiel, abends, nass, glitschig, der Ball sollte mit dem Fallschirm reingebracht werden.
Ha
Wir waren in diesen SED-Katakomben auf der anderen Tribünenseite irgendwo. Da hast du doch durch die Fenster geguckt, da waren dann noch die alten DDR-Schreibtische und du hast so diesen Sozialismus quasi eingeatmet. Ja, und da haben wir uns dann umgezogen, dann haben wir ein Warm-up gemacht und dann haben wir vor dieser Kulisse gespielt und das war sehr, sehr beeindruckend. Und Dresden damals, ja, eher mit dem Blick nach oben unterwegs, würde ich so sagen,
Auf jeden Fall.
natürlich amerikanische Unterstützung, war ein Mittellinebacker, weiß ich noch, der war wirklich lästig, wenn ich das mal so sagen darf. Also der kam wirklich manchmal richtig, richtig reingeschnitten in unsere Gaps und hat da zerstört, was zerstört werden konnte. Totales Defense-Spiel, sowohl Dresden als auch wir mit sehr viel Turnovers. Ja, ich habe selber den Ball, glaube ich, ein paar Mal gefummelt, weil es sehr glitschig war, nass war. Wir haben auch natürlich versucht, uns mit dem Option damals zu befreien. Wir waren damals ja ein Option oder sehr optionlastiges Team. Und wir haben 12-23 verloren. Ist trotzdem für mich ein absolutes Highlight, von dem ich gerne erzähle oder wo ich mich gerne daran zurückerinnere, weil dann auch die Rückfahrt natürlich wieder mega lustig und anstrengend war, aber diese Atmosphäre war einfach klasse. Das fühlte sich an wie ein Footballspiel. So.
Ja, bei solchen Events waren die dritte Halbzeit im Bus immer auch noch mal was, auf was man stolz sein konnte, wenn man die bewältigt hatte. Ja, ich erinnere mich.
Es gibt eine Person immer auf der Rückfahrt, die das halt total uncool findet. Das ist dann der jeweilige Schichtführer bei Mc's oder bei Burger King.
Mit, ich kann mich immer an diese panischen Augen erinnern,
Ja.
wenn da 50 leicht schon angetrunkene, leicht Randale vor Hunger, den Tresen stürmen und jeder ordert dann 5 Burger.
Ja, und das Schönste ist, dann kommen noch die Team-Captains, und dann wollen die erstmal noch einen ganzen Eimer voll Eis abzocken. Das ist das eine. Zwischendrin. Wofür auch immer. Und dann
Wofür
drängelt
immer.
sich von der Seite der Busfahrer rein, pöbelt die Belegschaft an, er möchte jetzt sein Freiessen haben. Er hat ja hier schließlich geladen vor einer Woche. Ja, sehr schön. Sehr
Sind
schön.
die Events.
Hey,
Möchte
aber
noch
das.
ein. Ja, bitteschön.
Genau, aber jetzt um das abzurunden, damit ich jetzt hier nicht nur von Niederlagen oder knappen Spielen.
Endlich. Los.
Geiles Spiel. 1999, Bochum Cadets bei uns zu Hause. Bochum Cadets kam mit ihrem Teambus an, waren gerade aus der zweiten Bundesliga, meine ich, abgestiegen. Zackiges Team, gespickt mit auch Nationalspielern damals noch. Fallen da die Bakowski-Brüder ein, wirklich sehr, sehr gute Footballspieler. Wirklich auch beeindruckende Typen. Ja, und wir gewinnen das Ding 21-20 im Aggerstadion als Newcomer, als Underdog, über den Option. Wir haben Marius Sandberg hat gescored, ich habe gescored, der Percy Heinen hat gescored einmal. Ja, wir gewinnen 21-20 und das war auch ein richtig geiles Spiel, an das ich mich immer gerne zurückerinnere. Ja, und da gab es natürlich viele andere Spiele auch so in ähnlicher Kategorie, aber das wird den Rahmen sprengen, glaube
Der gute alte Optional, unser Wir, unser. Eigentlich sollte man denken, wer die Jets mal irgendwann mal gescoutet hat, sollte wissen, dass wir das spielen, aber der funktioniert seit 30 Jahren irgendwie bei uns, der
ich. Ja, und
Optional, der. Bread and
ist,
Butter
ja,
Play.
absolut. Und ja, manchmal ist es schon so ein bisschen, da hat man schon ein Kloß im Hals, im Huddle, wenn es dann so Dritter und 20 ist und dann der Optional rausgeworfen wird. Komisch. Aber es hat ja oft genug hat's ja funktioniert.
Ja, auf jeden Fall. Und ich fand das schon als O-Line-Spieler immer total befriedigend, wenn man die dämlichen Augen geguckt hatte und sie wussten nicht, was sie tun sollten.
Hatten aber tatsächlich, Udo, zwei kleine Highlights, die ich persönlich begleiten durfte, auch rausgesucht, die mit euch zu tun haben. Butch ist ja leider nun heute verhindert, ist nicht da, aber das Highlight, wo ich dabei war, war tatsächlich im Mühlenbergstadion in Wipperfürth, da wo die Bandits als Heimstätte gespielt hatten. Und wir kamen 98 oder 99 dort an als Jets. Und dort war ich dabei bis vor 2 Jahren beim längsten Field Goal, was je geschossen wurde. Und das war der Butschemann. Der hat das Ding da wirklich fast von der Mittellinie, meine ich, versenkt. Ja, ob es die
Wahnsinn,
Höhenluft war, weiß ich nicht, aber. Ich glaube, ich war sogar der Holder. Also das war schon, ja, das war schon ein Höhepunkt, mit dem Butch zusammen. Das war ganz cool. Da war auch energiegeladen danach, wenn man das so sagen darf.
ne?
Ja, und Udo, wir haben ja wirklich auch lange trotzdem auf dem Feld gestanden, viele Spiele. Ich meine 99, 2000, aber müsste ich nachgucken. Und aus der Zeit ist auch ein Spiel. Da haben wir mal wirklich die Bielefeld Bulldogs im Aggerstadion plasmatisiert.
Ja.
Und da war ich live auf dem Feld dabei und hatte hinterher auch, wurde mir ein Foto zugespielt, wo du ich meine, das erste Mal in dem Spiel den Circle Block komplett getroffen hast.
Was ein geiler Spielzug hier. Da danke ich heute noch dem Chura für, dass er den schön kreiert hat, ich den ein paar Mal spielen durfte. Das war ein
Also
Highlight meiner Karriere.
da hat alles gepasst. Also der Typ hat dich nicht kommen sehen. Du hast den voll legal erwischt. Heute dürfte man das ja übrigens gar nicht mehr,
Ja,
leider.
richtig,
Ja.
richtig. Wie schade, wie
Also,
schade.
oder was heißt, wie schade? Na, wir müssen ja sagen, auch als Trainer, Verletzungsrisiko, ja, muss man dann so umsetzen. Damals war es erlaubt. Und
Und es
es
hat
war,
scheiße viel Spaß gemacht, ja.
Gut.
Wenn man sich
Da
so
war ich dabei.
ranlang, wenn man da
Highlight.
rumkam und dann dieser D-Liner hält sich für den allergrößten und sieht einen nicht kommen und dann wird aus der Hose geputzt. Ach, herrlich. Plasmatisieren konnte man die, einen Atomschlag. Ja, schöne alte Zeiten. Da muss ich mir direkt nochmal ein Gläschen von meinem, ach, das darf ich nicht sagen, dass ich Alkohol trinke während eines Podcasts von einem Schenken halt. Sehr schöne alte Erinnerung. Vielen Dank dafür, Philipp. Ja, aber tja, ne, zu allen Karrieren gehören auch die Lowlights, die sprechen wir auch immer hier mal an. Wann warst du mal so richtig scheiße, Philipp?
Super, hätten wir damit nicht anfangen können, dann hättest du das oben nach oben gehabt jetzt.
Ah, wir kommen später noch zu anderen guten Geschichten, aber
Okay.
erzähl mal ein Lowlight. Damit die Jungs nicht denken, bei uns war immer alles total super, auch wir hatten unsere Momente, wo es mal in die Hose ging, hä?
Ja, wir haben tatsächlich das Jahr, wo ich auch 2006 nochmal gespielt habe, muss es gewesen sein. Da hatte ich meinen ersten Einsatz wieder in Langfeld. Das haben wir auch gewonnen, 26-0. Da waren die, haben die auch die Langfelder, glaube ich, ganz schön mit dem Backen gepustet. Und dann kam es aber zu dem Rückspiel. Und im Rückspiel haben wir 0-26 verloren. Und das war ein Totalausfall. Also
Ei, Karamba.
das war wirklich ein Systemausfall. Ich kann es nicht anders erklären. Also bei mir war es zumindest so. Ich durfte dann mich auch früher ausruhen und habe das Spiel auch nicht zu Ende gespielt auf dem Platz und es war wirklich ein Komplettausfall und also sowohl für mich selber das als auch dass wir da gar nichts auf die Kette gekriegt haben, weil wir waren stets bemüht. Aber
Stets bemüht, ach du lieber Gott, die Höchststrafe.
ja, aber das sind so einzelne ja Blitzlichter so aus den ganzen Jahren Football, wenn man zurückguckt, wo man sagt, das war jetzt nicht einfach mal so nicht gut oder oh, knapp verloren, war trotzdem gut oder sowas, sondern wirklich so, wo du denkst, boah, alter Schwede, was ist denn da eigentlich los gewesen? Das war wirklich ein Lowlight.
Es
Kam
gibt
vor.
diese Tage, ne? Es gibt diese Tage, da läuft alles zusammen und man denkt, boah, ey, heute ist der Tag. Und manchmal auch als Coach hat man diese Tage, wo man denkt, was ist denn heute los? Wer hat mir denn heute in die Konfettikanone geschissen? Ne? Das sind so Tage, die gibt es. Und man versucht ja gerade als Coach, die dann auch immer umzudrehen und es klingt oft genug auch nicht halt, ja.
Ja, richtig. Also manchmal rührst du ja dann auch so ein bisschen im Nebel, stocherst im Nebel, weil du ja auch Coach als Coach manchmal gar nicht mehr weiter weißt dann. Ne? Also du weißt dann auch nicht mehr, welche Maßnahmen kannst du jetzt noch aus dem Hut zaubern. Das gehört zum Football dazu und das ist muss man dann als Lowlight wahrscheinlich verbuchen. Deswegen fiel es mir auch ein, als ich drüber nachgedacht hatte heute. Aber das Coole eigentlich ist, und das macht ja Football aus, dass du es dann als Team gemeinsam vergessen kannst.
Richtig. Und ohne Täler kann man die Berggipfel auch nicht genießen. Ja, Philipp, dann kommen wir doch jetzt mal zu deiner zweiten Karriere. Du bist dann irgendwann nach, ja, irgendwie so richtig losgelassen hat der Football dich nie. Du bist dann
Das ist
Coach
richtig.
geworden. Wann ist es damit losgegangen?
Naja, das erste war, nachdem ich 2006 die letzte Saison gespielt hatte in der zweiten Bundesliga, da habe ich erstmal so ein Methadon-Programm aufgesetzt. Das war ein paar Jahre Flag Football.
Auf Entzug, ja.
Ja, wir waren auf Entzug und dann haben wir da so ein Methadon-Programm aufgehört. Nein, wir haben tatsächlich auch so ein paar alte Recken. Kuschel war dabei, Uwe Rübel war dabei, Uwe Wolf war am Anfang dabei, Theis hat eine Saison
Uwe
mitgespielt.
Wolf beim Flag Football?
Ja. Dirk Bodenberger, um mal so ein paar illustre Namen zu nennen. Kam auch ein paar neue dazu, ganz, ganz unbeleckte Menschen, die nicht Tackle Football spielen wollten. Wir haben eine Flag Football Truppe gegründet für die Jets, die Flag Jets, und haben am Ligaspielbetrieb einige Jahre teilgenommen. Wir waren auch ein Jahr bei der deutschen Meisterschaft,
Ach nee.
sind da Sechster geworden, meine ich. Müsste ich auch nachgucken, um
Habe ich
Gottes Willen.
tatsächlich gar nicht so verfolgt mit den Flag Jets. Ich weiß, dass es die gab und kann mich auch erinnern, dass da so einige Veteranen mitgespielt haben. Ja. Wie lange hast du das gemacht, Philipp?
Das habe ich bis 2013 gemacht, bis ich dann wieder in den Jugendbereich gegangen bin. Also dazu muss ich sagen, ich hab schon in der Jahrtausendwende habe ich die Jets U19 oder damals die Jugendmannschaft schon mit betreut. Wir hatten damals auch Spielgemeinschaften mit Leverkusen laufen zum Beispiel und habe also die die Jungs, die dann in den 2000er Jahren die Jets auch geprägt haben, Michi Langholz, Stefan Langholz, die Breuers, klar, den Schmitzemann, in der Jugendmannschaft mit aufgebaut. Wir waren froh, dass die damals kamen. Die waren dann plötzlich von jetzt auf gleich Football bekloppt. Das war super. Ich habe dann 2001 irgendwann das mit dem Coachen sein gelassen, Familie gegründet zu der Zeit. Meine Tochter kam dann. Das wuchs mir dann so ein bisschen alles über den Kopf. Habe auch das Schiedsrichtern erstmal sein gelassen. Bin dann aber 13, 14 wieder zum Coaching gekommen. Ja, in die U19 der Jets.
Okay. Und bis dahin, dann bist du da im Grunde genommen, aber bis heute, glaube ich, ohne Unterbrechung dabei geblieben, ne?
Ja, das ist richtig. Also ich habe am Anfang, bin ich erstmal unterstützend reingegangen. Habe natürlich, ja, weil es auch so meine Passion ist, mich um die Quarterbacks gekümmert. Habe auch viel im Winter auch die anderen jungen Quarterbacks, aber auch mal den einen oder anderen erwachsenen Senior Quarterback mit mal in so einer kleinen Session gehabt in der Halle. Habe ich immer so ein bisschen über das, ja, oder habe ich so ein bisschen gekümmert um die Quarterback-Entwicklung im Verein. Bin dann halt in dem Jugendbereich auch so Offense-Koordinator-mäßig unterwegs gewesen. Wir hatten damals, als ich dazu kam, ja, so ein bisschen Umbruch in der Jugend, viel Coaches-Wechsel. Es war so ein bisschen, gerade zeigt das so ein bisschen nach unten. Ja, wir sind abgestiegen dann. Und haben eigentlich das gesamte Jugendkonzept da auch mit Lorenz Kunke, der dann den Headcoach-Posten übernommen hat, einmal neu aufgesetzt. Wir haben den großen Reset-Button gedrückt quasi, Playbooks neu installiert. Also wir haben vorher auch noch, als ich das mitgecallt habe, ein Jahr lang wirklich ein altes System gespielt. Das haben wir komplett auf links gedreht und sind dann 15, 16, 17, ja, dreimal in Folge aufgestiegen wieder, bis wir dann ja in 18 unser Jugend-Bundesliga-Jahr hatten. Jugend-GFL in 18.
Na, da scheinst du irgendwas richtig gemacht zu haben, damals als Aussie noch, ne? Seit wann machst du jetzt den Headcoach bei der U19?
So, ich glaube schon.
Oh, weia, jetzt
den Headcoach mache ich seit Anfang 19.
Ah, da ist der Philipp wieder. Wir hatten gerade eine kleine Störung halt hier. Wir sind wohl irgendwann durch den Leuten zu mächtig geworden. Gerade hatten wir eine kleine Unterbrechung, aber jetzt läuft's wieder halt, ja. Ja, sorry, Fidel, ich muss dich nochmal fragen. Seit wann bist du jetzt Headcoach?
Im Prinzip seit Ende 18, Anfang 19.
Ah, okay. Der Lorenz ist damals gegangen halt. Wie war das damals? Bist du in ein Loch gefallen? So, ach, jetzt muss ich den Headcoach machen? Oder warst du gefasst? Oder,
Ja, es war die logische Folge, einfach weil wir davor die Jahre sehr viel gemeinsam gemacht haben, Lorenz aber ein sehr, sehr organisierter Mensch war und für den Headcoach-Posten sehr geeignet war, auch von der Zeitaufstellung her war das eine gute Sache, wie wir uns da arrangiert hatten. Und das war schon mir eine Herzensangelegenheit, dass das Projekt U19 gut weitergeht und ich habe da auch, glaube ich, gar nicht lange drüber nachgedacht und habe gesagt, ich mach's dann halt.
Ja, sauber.
Es ist halt schon auch im Jugendbereich, es wird, glaube ich, häufig nicht so wahrgenommen, wie viel Zeiteinschnitte das für einen Coach tatsächlich sind, letzten Endes. Also,
ja.
Ja, also du hast ja, das weißt du selber, du gehst ja die extra Meile zu Hause. Du musst organisieren, Leute anschreiben, Listen führen, Playbooks entwickeln, Scouting-Videos sichten und so weiter. Es ist ja mit dem Training nicht getan und das war schon, es war schon nochmal eine ganze Schippe drauf. Aber es ist mein heißgeliebtes Hobby, also warum nicht gerne machen?
Ja, auf jeden Fall. Also eine gewisse Portion Beklopptheit gehört dazu, den Headcoach zu machen. Man sieht ja immer nur den, oder die meisten sehen immer nur den Coach auf dem Feld, der dann die Calls gibt und die Jungs zusammenfaltet oder den Endhuddle macht. Aber Headcoach sein heißt halt, alles zu kontrollieren und so weiter. Das kann ich dir nachempfinden, dass das eine, ja, es ist viel Arbeit, aber steckt da viel Leidenschaft dahinter. Ja, wir kamen vorhin schon, was waren denn die größten Momente bei der U19 als Coach?
In Summe kann man sagen, als wir es dann geschafft hatten, tatsächlich diesen Flow zu entwickeln vor ein paar Jahren, alles neu aufgesetzt hatten, Zulauf hatten. Da war das so über die Aufstiegsjahre wirklich ein super funktionierendes, in sich tragendes System. Viele Menschen, die da sich engagiert haben, also eine Football-Mannschaft funktioniert ja nicht nur auf ein, zwei Trainerschultern oder drei, vier Spielerschultern. Football-Mannschaft funktioniert mit dem Umfeld, was einem der Verein gibt, mit dem Teammanagement, was unterstützt, mit den ganzen Position-Coaches. Und wir sind wirklich in so einen Flow reingekommen und wir sind fast ungeschlagen dreimal aufgestiegen hintereinander, durch die Ligen gegangen und wir hatten zahlreiche Momente. Am Anfang war es ja auch noch so, es gab ja diese zeitliche Trennung mit den Jugend. Das ist ja erst seit 4 Jahren so, dass die Jugendsystematik in den Jahrgängen 19, also U19, U16, U13, U10 ist. Aber nichtsdestotrotz, wir haben viele Talente begleitet. Wir hatten dann drei Spieler in Nationalmannschaften. Nämlich als es dann zu dem Spiel Schweiz gegen Deutschland kam, in Holland, da spielte der Janni auf der Schweizer Seite und Henrik und Etienne waren im deutschen Team. Das habe ich mir natürlich angeguckt und dann sitzt man natürlich schon auf der Tribüne und denkt sich, boah, das ist schon geil, die laufen da mit dem Jetshelm in der Nazio rum.
Kann man schon stolz sein, ne, wenn denkt,
ja,
das beigebracht wird. Wer war denn das größte Talent, den du da hervorgebracht hast?
Boah, das ist immer schwer zu sagen.
Jetzt wollen wir keinem auf die Füße Talent treten, ne?
Eben. Also anders ist wir haben tatsächlich viele Talente in den letzten Jahren gehabt, immer schon gehabt und haben es auch, glaube ich, ich sag jetzt mal wir als Trainer, die da immer die Verantwortung hatten, viel aus den Jungs rausgekitzelt. Und ich komme gleich zu dem Talent, auf dem du sicherlich hinaus möchtest, aber vorher möchte ich sagen, wir haben eine große Stärke aufgebaut, indem wir systemisch gut sind, meines Erachtens, meine Meinung. Du musst dir das so vorstellen, du kommst dann irgendwo in so einer unteren Liga, fährst zu einem anderen Team, ich sag jetzt nicht welches, und dann beginnt das Warm-up und dann siehst du da den Quarterback von einem anderen Jugendteam. Der kann mit einer Streuung von 5 Metern gerade mal 15 Meter weit werfen. Und dann denkst du dir, ja, okay, dann laufen sie dir wahrscheinlich gleich um die Ohren und dann beginnt das Spiel und dann stehen die da mit so einer Spread-Madden-Offense und der arme Kerl weiß gar nicht, was er da machen soll. Und das war für mich, ich sag's ganz deutlich, immer Kindesmisshandlung. Ja? Du musst den Jungs doch eine Sicherheit geben und das System muss funktionieren und zur Not musst du auf die einfachen Sachen zurückgreifen können. So, und das haben wir geschafft. Insofern konnten wir viele gut begleiten. Aber ein Talent, was die Wurzeln in Troisdorf hat, was sehr, sehr weit gekommen ist, ist sicherlich Luke Wenz, den ich, denke ich und hoffe ich, einiges mitgeben konnte für die Quarterback-Position. Er war schon wirklich ganz am Anfang auffällig in seinen Möglichkeiten, im Spielverständnis, auch in der Technik. Ist dann ja nach Paderborn gewechselt, aufs Sportinternat, hat in Paderborn dann auch GFL Jugend gespielt. Erfolgreich deutscher Meister geworden, ist dann über die Connections auch. Hat sich super weiterentwickelt dort, muss man auch ganz klar sagen, auch körperlich. Also die Möglichkeiten, die er hatte, dann athletisch sich weiterzuentwickeln, haben bei ihm gegriffen. Ja, und hat dann natürlich die Möglichkeit gehabt, über ein Scholarship bei Virginia State Cavaliers zu signen, hat das auch gemacht. Ich habe das jetzt leider so am Schluss nicht mehr ganz so mitbekommen. Es ist auch ein bisschen ruhiger geworden, was draus geworden ist jetzt in dem letzten Jahr. Aber das war schon sicherlich einer der
Wahnsinn, jemanden, aus Troisdorf ab auf ein großes College. Das ist ja nur nicht irgendein Name, ne?
Virginia State. Ja.
Wahnsinn. Und das im kleinen Troisdorf. Der ist da auch nochmal letztes Jahr irgendwie in Troisdorf rumgelaufen. Habe ich das richtig mitbekommen?
Ach, ich denke mal, der ist öfter nochmal in Troisdorf Eltern besuchen. Ist immer ganz witzig, wenn man sich dann auch plötzlich über die Wege läuft. Er hat, glaube ich, die Eltern besucht. Wir haben uns kurz gesehen am Aggerstadion, kurz geschnackt ein bisschen. Hat ein bisschen mittrainiert bei den Seniors.
Das habe ich zufällig verfolgt vom Nebenplatz aus und habe mir gedacht, was ist das denn für ein Rennpferd, was da so unruhig über den Platz galoppiert? Der sah unglaublich austrainiert aus und hatte dem strahlte die Athletik aus jeder Pore raus.
Also das hatte dann auch ja, Wahnsinnsentwicklung. Also das war schon, als wir in Paderborn GFRJ gespielt haben. Wir kamen in Paderborn an und ich habe ihn ein Jahr nicht persönlich gesehen gehabt, Auge in Auge. Und da kam er dann aus der Tür, hat uns begrüßt, freudig natürlich, haben uns auch gefreut, ihn wiederzusehen. Der war gefühlt 2 Köpfe größer und 3 Meter
Ja,
breiter
Wahnsinn, ne?
geworden.
Ja. Ich habe auch gedacht, was ist das denn für ein Typ, der da auf dem Platz steht? Wahnsinn. Ja,
Guter Spieler.
ich guck gerade auf die Uhr, Philipp. Ja, die Zeit rennt halt. Ich muss schon wieder hier mein Programm hier abspulen. Sag mal, Lowlights, eigentlich ganz klar, wie war denn das nach eurer langen Siegesserie mal wieder zu verlieren mit der U19? Wie hat du und das Team das so wahrgenommen? Wie, wir verlieren jetzt?
Wir haben das tatsächlich natürlich gedacht, wenn wir jetzt in der GFL spielen, dass wir auch mal verlieren. Aber nein, Spaß beiseite. Also wir haben uns besten Wissen und Gewissen nach vorbereitet, gut vorbereitet auf die GFL-Saison damals. Haben auch den späteren Halbfinalisten geschlagen aus der Mitte in der Vorbereitung. Und sind mit natürlich gutem Selbstvertrauen in die ersten Spiele gegangen und sind dann da erstmal auch deftig geschlagen worden von den Panthern, von den Crocodiles und mussten sehr, sehr schnell lernen, dass das dann doch nochmal auch eine ganz andere Liga ist als die anderen GFL-Teams aus Mitte, die wir vorher schon mal gespielt hatten in Vorbereitungsspielen etc. Weil das einfach ein Megasprung ist, was Athletik und Körperlichkeit
Ist so,
angeht.
ne?
Und
Naja.
Und dann haben wir halt gehofft, dass wir doch das eine oder vielleicht auch 2 Spiele gewinnen können und haben so auch sind auch so immer reingegangen in die weiteren Trainingseinheiten. Wir haben das weggepackt, wir haben analysiert, woran es lag, haben dann auch analysiert, dass es halt manchmal einfach, dass wir unterlegen waren und es nicht hätten anders machen können, haben auch Fehler gemacht. Ganz klar, haben versucht, das abzustellen, haben es sukzessive auch verbessert. Also wir haben das Rückspiel gegen die Kölner, Crocodiles im Aggerstadion, in meinem Regenspiel. Und das haben wir nur ganz knapp verloren mit einem Score-Unterschied im Regen. Da hatten wir sie gefühlt am Rande einer Niederlage. Und die haben, glaube ich, ganz schön gezittert. Und da war auch schon zur Halbzeit Heiderdaus. Die haben da ganz schön geblökt und gebrüllt. Und dann haben auch 2 Spieler, haben auch, glaube ich, ihre Helme in die Ecke geschmissen, haben sich umgezogen von den Crocodiles. Wir haben uns sukzessive verbessert und die Hoffnung war, bitte, bitte lass uns wenigstens ein Spiel gewinnen. Das war dann vielleicht so das letzte Lowlight. Dann haben wir in Düsseldorf beim Typhoons gespielt und haben uns eigentlich selber geschlagen, haben viele Turnovers produziert, waren nervös, wahrscheinlich auch ein bisschen, ja, haben das auch verloren. Stand dann zum Beispiel auch so ein Ehrensberger auf dem Platz, der jetzt bei Notre Dame spielt, als Defense End. Und da ist schon, das ist eine
Ja,
andere
man soll
Luft.
das aber jetzt nicht zu kleinreden. Ihr habt euch ja in dieser wahrscheinlich doch bitteren Saison, ihr habt euch aber im Laufe der Saison immer weiter verbessert, Philipp. Soweit habe ich das verfolgt. Also
Ja,
war ja nicht so,
haben
dass
wir
ihr euch
auch.
aufgegeben habt. Ihr habt euch
Nein,
ja.
überhaupt nicht. Nein, nein, nein. Das wollte ich damit auch nicht sagen. Also wir sind immer positiv in die Spiele reingegangen. Wir sind jedes Jahr, jedes Mal vom Neuen haben wir gestartet, haben gesagt, so komm, jetzt gucken wir, dass wir hier was auf den Platz kriegen. Wir machen das schrittweise. Wir gucken, wir feiern unseren ersten Score. Wir feiern unser erstes First Down im Spiel. Und Stimmung war immer gut. Auch nach den deftigsten Klatschen im Bus haben wir gefeiert.
Genau, und so
Und wir
muss
haben
das
uns,
sein.
genau wie du sagst, haben wir uns sukzessive verbessert und verbessert und verbessert. Und die Spieler, die wir dann in den Herrenbereich abgegeben haben aus diesem Jahrgang, die waren richtig, richtig gut. Die haben auf ganz hohem Niveau gespielt und das hat man dann, glaube ich, auch im Herrenbereich gemerkt, diese Frischzellenkur.
Jeden Fall.
Wir haben uns dann, wir hätten nicht absteigen müssen, aufgrund der Tatsache, dass die GFL-Gruppe West nicht voll gewesen ist. Wir haben uns aber entschlossen, mit Blick auf den Kader, der sehr kleiner oder deutlich kleiner gewesen ist, danach, aufgrund der Jahrgangsverschiebung, weil weniger auch nachkamen, haben wir uns entschlossen, runterzugehen in die Regionalliga. Und das vielleicht jetzt zum Schluss, wenn die Zeit rennt. Wir haben auch wieder Regionalliga gemeldet. Wir hätten sicherlich auch hochmelden können nochmal. Aber mein Vorhaben ist, wenn nicht in diesem Jahr, dann spätestens im nächsten Jahr, das sportlich zu machen. Und das Thema GFLJ ist für mich noch nicht durch. Für mich noch nicht durch, für viele anderen im Verein noch nicht durch, glücklicherweise. Und das tut uns nur gut, wenn wir da ein Team etablieren.
Ehrgeizige Ziele, aber ich meine, letztendlich, wenn man nicht ehrgeizig ist, hat man im Sport ja auch nicht so viel verloren. Immer vor sich hin plänkeln geht ja auch so nicht hin. Sag mal, wie läuft's denn jetzt im Moment mit der U19? Ich nehme das böse Wort nicht in den Mund, auch wenn der Butsch nicht da ist und seine Tröte hier machen kann. Wie läuft's jetzt bei der U19? Was könnt ihr machen und wie ist die Aussicht?
Also wir haben uns, erstmal muss man sagen, jetzt über die Winterzeit, auch mit einer teaminternen Challenge, mit vielen, vielen Theorieeinheiten, mit Online-Trainingsangeboten und so weiter, versucht, um die Jungs zu kümmern aus der Ferne heraus. Haben viele motiviert bekommen, zu trainieren, und diese Challenge war ganz cool auch wieder. Da müssen wir jetzt auch demnächst die Abschluss-Challenge-Runde noch machen zwischen den Challenge-Teams. Ja, und jetzt gestern, dieser Tag, war das erste Mal wieder so, diese Stadionluft zu atmen und da ein Training anzubieten. Das war echt cool. Allerdings noch mit sehr mäßiger Teilnahme, muss man leider sagen,
Ach,
weil
tatsächlich, okay.
ungewohnt, so ein bisschen Angst vor Corona. Ja, müssen wir gucken, wie wir das etabliert kriegen. Es ist natürlich kein charmantes Format, ja, Zweiergrüppchen, athletisches Training, aber ja, wir arbeiten dran. Wir haben gemeldet inzwischen. Wir haben die Mindestpassanzahl recht gut, recht schnell hingekriegt. Wir haben auf dem Papier einen guten Kader. Und jetzt müssen wir hoffen, dass wir es auf den Platz bringen dürfen in diesem Jahr.
Gut, das sind Sachen, da können wir nichts dazu tun. Wir können nur probieren, uns vorzubereiten. Ja, ja Philipp, tja, die Zeit rennt. Wir reden jetzt schon weit über eine halbe Stunde alt. Wir kommen jetzt langsam mal zum Ende. Bevor ich dich zu deinen famous last words bitte, noch eine kleine Sache, noch eine kleine, paar kleine Sachen in eigener Sache. Ja, gestern haben auch die Prospects wieder angefangen zu trainieren. Ich war das erste Mal seit 7 Jahren nicht mit dabei. Ich bin als Head Coach der Prospects zurückgetreten und werde in Zukunft für die U10 und die U13 der Jets verantwortlich sein. Und ich habe, das muss ich gerade mal sagen, weil da echt mir das Herz blutet halt. Es war echt ein komisches Gefühl, gestern Abend nicht da zu sein. Ich habe heute ein paar sehr nette WhatsApps von einigen Spielern bekommen und möchte einfach nur sagen, Dankeschön für die warmen Worte. Die haben mich sehr berührt. Ich konnte mich jetzt nicht sehen, da ist mir so langsam hinter meiner Brille die Brillengläser volllaufen vor Rührung.
Ich sehe es.
Also, ich werde mich jetzt sehr bewusst auch erstmal von dem Training der Prospects fernhalten. Ich brauche jetzt ein bisschen Abstand, aber ihr seid vielleicht aus den Augen im Moment, aber nicht aus dem Herzen. Ihr macht das schon und ihr habt ein tolles Trainerteam und ihr seid die besten Prospects, die es wahrscheinlich seit bestehende Prospects gab. Also, ihr werdet ein erfolgreiches Jahr haben. So viel dazu, das wollte ich gerade nochmal sagen. Des Weiteren nochmal zu unseren ja, Hörer-E-Mails. Auch diese Woche habe ich ein paar nette E-Mails bekommen, die uns sagen, ja, wie gut das alles angenommen wird und wie sehr sich alle freuen, dass man in diesen komischen Zeiten vielleicht ein bisschen Vereinsleben jetzt hier auch online hat. Wie schrieb mir heute einer, als ich ja euren ersten Podcast gehört habe, habe ich gedacht, was labern die denn da? Aber er hat sich wohl dann durch die zweite Folge gekämpft und inzwischen sagt er, nee, jetzt hole ich alle Folgen auf. Ich finde das total super und ich nehme jetzt zu jedem Joggen eine Folge mit. Sehr schön, das freut mich oder uns. Butch ist ja gerade nicht da.
Ist ja auch ein Beitrag, ne? Also, da muss derjenige ja 45 Minuten joggen, also los.
Ja, so ist das eben. Ja, dann, ja, Philipp, hast du noch ein paar famous last words für uns? Möchtest du noch was
Ach.
loswerden? Ein paar Grüße oder willst du die Mama grüßen?
Also, weiß nicht, ob meine Last Words immer so famous sind, aber ich würde ganz gern nochmal sagen, diese schwere Zeit, ohne dass ich jetzt irgendwelche Worte benutze, wo es trötet, obwohl der Tröten man ja gar nicht dabei ist, ist schon eine sehr, sehr anstrengende Sache, glaube ich, für viele. Und ich finde es, und da möchte ich jetzt mich nicht selber be oder meine Coaches Crew beweihräuchern, weil wir das für die U19 viel gemacht haben, sondern ich krieg's ja mit, was im ganzen Verein gemacht wird. Euer Podcast hier ist ja letztendlich ja auch ein Beitrag in dieser schwierigen Zeit fürs Vereinsleben. Und das finde ich total cool. Also das zeichnet die Jets aus. Ich habe seit 97 hier meine sportliche Heimat gefunden in dem Verein und werde sicherlich auch noch lange, lange mich engagieren und Aufgaben übernehmen. Und wünsche uns nur allen, dass wir wirklich aus dieser Zeit rauskommen, möglichst schnell alle wieder auf dem Feld sind und ja, dass wir da unsere Projekte angehen und uns nach oben wieder orientieren, wo wir hingehören. Und deswegen mein letzter Satz an alle, wer noch Interesse hat, natürlich die Jugend zu unterstützen, als Coach, als alter Spieler, Markus Janisch, verdammt, warum spielst du noch ein Jahr? Du wolltest doch schon längst mal Coach sein bei mir und so weiter. Lasst euch blicken, Spaß beiseite. Vereinsmitglieder, tun wir ja, wir müssen noch weiter in die Jugend investieren. Und dann bleiben wir das, was sich jetzt auch zeichnet. Die Jets sind ein total stabiler, guter Verein, der grundsolide dasteht und auch diesen Sturm überstehen wird.
Das waren schöne, vielleicht nicht famous, aber schönest Last Words. Und ist eigentlich auch eine gute Überleitung zu nächster Woche. Da werden wir tatsächlich nochmal den Erik Grützenbach, unseren Silberrücken, im Verein zu Gast haben. Da sprechen wir mal über die Helping Hands und welche Helping Hands wir noch in Zukunft brauchen und bei den Jets. Dieses Thema ist ein ganz wichtiges. Also ich glaube, wenn man so viele Jahre wie du oder ich in diesem Verein ist, man hat auch ganz viele Leute gehen sehen, wo man gesagt hat, Mensch, ihr habt so viele Jahre euer Hobby hier ausgeübt. Mensch, macht doch noch mal irgendwas in diesem Verein. Bleibt dabei. Ich meine, wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Dann seid ihr weg. Nee, bleibt doch dabei. Ihr könnt als Coach oder Funktionäre und es gibt tausend Jobs bei den Jets, die man machen kann. Und das macht uns auch aus. Macht mit. Nächste Woche werden wir mit Erik Grützenbach genau über dieses Thema reden. Helping Hands. Und wir brauchen euch. Wir brauchen einen Verein. Wir bringen hier keine Leistung, sondern wir gehen gemeinsam einem Hobby, einem Hobby, was uns verbindet, alle nach. Ja. In dem Sinne, Philipp, vielen Dank, dass du heute da warst. Vielen Dank für diesen interessanten Abend.
Ich danke
Und
dir, also danke euch.
danke euch, ich bin alleine.
Ja, aber euch Podcast-Macher.
Ja, ganz genau. Vielen Dank nochmal und ihr Zuhörer, Zuschauer habe ich nur einen, aber Zuhörer habe ich viele, hoffe ich zumindest halt. Bleibt uns treu, wir sehen uns. Madet Jod, schwenkt de Hut, knallt de Butz fort. Bis bald. Ciao.